Vorhang auf, der Theaterpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Vorhang auf, dem Theaterpodcast. Mein Name ist Thorsten Hammer, ich bin Schauspieler und seit der Spielzeit 2022/2023 angestellt am Landestheater Schwaben in Memmingen. Und ich freue mich, Sie wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen, nachdem wir eine wirklich ausgedehnte Sommerpause hatten mit diesem Podcast. Es ist viel passiert im Theater hier in Memmingen. Darüber sprechen wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch. Jetzt starten wir aber erst einmal voller Schwung in eine neue Spielzeit, die pickepacke voll ist mit tollen Produktionen unterschiedlichster Art. Und wir machen das, was wir am liebsten machen, nämlich Theater für Sie, liebe HörerInnen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Folge zu Gast unter anderem Delia Baun und Judith Seibert, die Theatermacherin und die Schauspielerin aus dem Jungen Theater. Die bereiten gerade die nächste Premiere vor, und zwar am 16.09. ist es dort soweit um 15 Uhr mit der Produktion Eins Leben. Und was das genau ist, darüber spreche ich mit den beiden. Außerdem zu Gast der Regisseur der Eröffnungspremiere im Großen Haus, Bezahlt wird nicht, von Dario Fo, zu Gast Tobias Susinka. Aber jetzt freue ich mich auf einen Kollegen, der letztes Jahr in der Staffel noch nicht zu Wort kam in diesem Podcast. Und darum sage ich Vorhang auf für Tom Christopher Bühning.
Du meinst, hier ist das auch so?
Naja, ist doch möglich, oder?
Möglich ist alles.
Möglich ist vieles.
Tom Christopher Bühning ist bei mir.
Das Hallo, Tom. Ist korrekt. Hi.
Tom ist wie ich seit der Spielzeit 2022/2023 im Ensemble am Landestheater Schwaben in Memmingen. Unter anderem zu sehen war er in Wie es euch gefällt, Ende lachen, Brigitte Bordeaux,
Casimir
und Caroline, natürlich. Und jetzt.
Und in Alles muss ich ändern jetzt, da war ich auch noch drin.
In Alles muss ich ändern jetzt, absolut, richtig. Und jetzt in der Eröffnungspremiere Bezahlt wird nicht, am 16. September spielt er den Luigi. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
Freut mich auch. Tach, tach.
Tach, tach. Du kommst wie ich aus NRW. Das ist ja schon mal die erste Gemeinsamkeit, die wir haben. Wo kommst du denn noch her?
Ich komme gebürtig aus Krefeld. Das ist bei Düsseldorf die Ecke. Also in Düsseldorf geboren, in Krefeld aufgewachsen. Und genau.
Ja. Und bis jetzt, wo hast du studiert?
Ich war auf der Theaterakademie Vorpommern auf Usedom in Zinnowitz.
Genau. Dann warst du in Linz?
Dann war ich in Linz, in Österreich, an der Tribüne Linz. Da war ich 2 Jahre engagiert. Das war mein erstes Engagement. Dann kam ja Corona. Das war nicht so eine wunderbare Zeit für uns Künstler. Aber ich war dann 1 Jahr zurück in Krefeld, freiberuflich unterwegs. Da war ich am Kinder- und Jugendtheater am Kresch. Hab da ein paar Stücke gespielt und jetzt bin ich hier in Memmingen, beziehungsweise schon seit einem Jahr.
Ja, wie gefällt es dir in Memmingen?
Sehr, sehr schön. Wirklich, also es ist eine wunderbare Stadt. Man lebt sich hier sehr schnell ein. Die Leute sind super, das Ensemble hat direkt connected irgendwie, so mit allen gematcht. Und das finde ich halt auch das Wunderbare, dass wir so ein tolles Ensemblegefühl haben hier. Und wir uns daher und dadurch halt auch, ja, sehr, sehr schön ins Theaterleben hier einbringen konnten.
Ja, voll. Und jetzt starten wir in unsere letzte Saison hier. Also für die meisten von uns. Wir sind ja nicht verlängert worden. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem auf diese letzte Saison. Und wir starten direkt mit einem Knaller, wie ich finde. Bezahlt wird nicht.
Auf jeden Fall.
Wen spielst du in Bezahlt wird nicht?
Ich spiele den Luigi, den Ehemann von der Margarita. Gespielt von Florina Carla Schlegel. Ich will ja eigentlich nicht so viel über das Stück so spoilern. Ich mag das nicht.
Okay,
ja. Weil die Leute, die sollen einfach kommen. Es ist einfach eine wunderbare Komödie mit so viel komödiantischen Elementen drin. Und das ist einfach mal zum Lachen. So, und Das ist einfach das Wunderbare an dieser Eröffnungspremiere, glaube ich, dass wir einfach in diese Spielzeit starten mit einem Stück, was einfach nur zum Lachen ist und die Leute sich berieseln können und mit einem hoffentlich fröhlichen, lächelnden Gesicht, aber auch mit einem ein bisschen kritischeren Gesichtspunkt auch nochmal rausgeht und vielleicht diskutieren. Und über das Stück einfach reden.
Ich meine, das war wunderbar. Das war eigentlich schon das Schlusswort. Aber so können wir es ja nicht machen. Das
ist nee, ja, Entschuldigung.
Die Leute sollen sich ja auch ein
bisschen... Ja, ich ziehe vieles immer vor.
Ja, das, also, aber ne, es geht ja auch darum, dich ein bisschen kennenzulernen. Das ist ja auch... du bist halt so Krefeld halt. Ne? Also klar, direkt...
Ja.
Nicht viel Worte, was braucht man viel reden? Man
das kann ist richtig, ja.
Man kann doch einfach so Statement, das war's, tschüss. So.
Aber.
Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden?
Ja, das fing relativ früh an. Also ich stand mit 7 Jahren das erste Mal auf der Bühne bei uns in Krefeld im Kindertheater. Und dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, das hat mich einfach nie wieder losgelassen eigentlich. Ich fand es einfach so toll, so faszinierend, irgendwie in Rollen zu schlüpfen und einfach jemand anders zu sein. Und genau, das habe ich immer weiter gemacht. Ich bin dann ins Jugendtheater noch weiter hochgegangen. Dann war ich in einer Musicaltruppe, durfte dann noch mein musikalisches Talent irgendwie weiter ausbauen und zeigen. Und einfach dieses Bühnenfeeling, das ist einfach so toll und das lässt einem einfach nicht mehr los, wenn man das mal irgendwie gemacht hat und das einen gepackt hat.
Ja, und wann hast du die, was haben deine Eltern gesagt, als du das professionell machen wolltest?
Also meine Mutter fand es von Anfang an sehr, sehr cool, mein Vater weiß ich gar nicht mehr so richtig, ich glaube, er war schon eher auf der Seite, mach doch immer erstmal was Vernünftiges, was Ordentliches, ja genau. Aber letztendlich hat er sich damit auch abgefunden und ich bin bei beiden sehr, sehr froh darüber, dass die mich immer unterstützt haben auch. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das wirklich, ja, also diese Zuneigung, Zusprechung irgendwie, dass die immer da war. Und das ist auf jeden Fall ein... Also was es halt nicht immer gibt bei vielen, die den Weg einschlagen wollen. Ne? Und deswegen, ja, danke Mama und Papa.
Ja, voll, voll. Absolut. Absolut.
Richtig, weil das unterstützen.
Ja. Und jetzt ist für die HörerInnen vielleicht, ist es ja nicht so, man sagt einfach, man wird jetzt Schauspieler, geht zu einer Schule, sondern du musst ja davor sprechen.
Genau.
Was ja auch, du fährst rum, weißt noch nicht so richtig, welche Schule dich aufnimmt.
Ja.
Wie war das für dich?
Aufregend, spannend. Ja, man muss dazu sagen, es gibt ja unendlich viele Schulen einfach im deutschsprachigen Raum, ja, auch Österreich und Schweiz zählt ja auch dazu und dieser Bewerbungsprozess ist einfach schon mal so ein enormer Aufwand. Man muss halt an jede Schule was hinschicken, ein Bewerbungsschreiben und dann wird man halt eingeladen zum Vorsprechen und da muss man 2 Monologe vorbereiten, meistens ein Lied und ab und zu noch ein Gedicht und genau, das habe ich dann gemacht. Ich habe es tatsächlich auch alleine alles vorbereitet. Ich hatte einmal eine Schauspielerin, Schauspielcoachin auch dabei, die sich das einmal angeguckt hat. Und dann bin ich halt gereist. Ne? Ich habe in Berlin angefangen, an der Ernst Busch, direkt rausgeflogen mit einem sehr, sehr unschönen Kommentar von dem Dozenten, der sich das angeschaut hat, wo ich dann halt auch gedacht habe, okay... Vielleicht sollte ich das doch nochmal überdenken.
Was hast du nochmal gesagt?
Das Kuriose war ja da schon mal, dass wir waren zu 12 und wir saßen alle im Raum und haben uns allen zugesehen beim Vorsprechen. Das fand ich ja schon mal sehr, sehr verrückt und crazy, weil das für alle einfach das erste Vorsprechen war. Und dann ja, haben sie sich uns angeschaut und dann haben sie letztendlich uns allen gesagt, dass wir nichts können und doch einfach was anderes machen sollten. Und vielen Dank, dass sie trotzdem da waren, aber machen sie es gut. Und das ist natürlich, das trifft einen schon ziemlich. Ne? Und dann ist halt die Frage, okay, habe ich jetzt wirklich null Talent, ist da gar nichts? Aber ich habe mir dann gesagt, nee, passt auf, ich mache jetzt weiter und bin dann weiter vorsprechen gegangen und dann kam auch immer mehr positives Feedback auch so. Also Hannover war sehr, sehr wunderschön, bin ich in die 2. Runde gekommen, dann hat es leider nicht weitergereicht. Aber dann haben auch der Chefdramaturg hat sich dann nochmal Zeit genommen und mit mir einfach gesprochen und Tipps gegeben und so, was ich dann auch sehr, sehr cool fand. Und insgesamt war ich dann 8-mal vorsprechen und dann hat es letztendlich geklappt auf Usedom. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, weil Usedom ist eine sehr, sehr schöne Insel und die Theaterakademie ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, weil der Vorteil einfach da ist, man spielt von Anfang an.
Ja.
Und das hat man halt an den meisten Schauspielschulen
gar nicht.
Gar nicht. Und genau, man ist da seit dem ersten Jahr direkt involviert an der Vorpommerschen Landesbühne und genau, hat dann halt die 3 Jahre Ausbildung, 4 Jahre, das 4. ist das praktische Jahr, da ist man dann im Ensemble integriert, spielt nur noch Stücke und in der Zeit kann man sich dann bewerben und hoffen auf ein Engagement.
Genau. Ja, cool. Und dann hast du dich hier beworben, in Memmingen? Genau. Und hast vorgesprochen bei Christine Hofer und bei Alexander May? Oder war nur Christine Hofer da bei
dir? Nee, es waren beide da tatsächlich.
Ja. Wie war das für dich?
Ja, Vorsprechen, das ist ja immer so eine Sache. Das ist immer so eine komische Situation letztendlich für alle, aber auch. Aber ich fand es hier tatsächlich sehr, sehr schön, weil die Atmosphäre war sehr, sehr cool. Also es war jetzt auch nicht so Zeitdruck. Meistens hat man ja so einen 20-Minuten-Slot. Und den hatte ich jetzt hier gar nicht bei den beiden. Also die haben sich wirklich Zeit genommen. Ich konnte mich immer wieder umziehen für die anderen Rollen und so. Und genau, die Atmosphäre war sehr, sehr schön. Wir waren auf der kleinsten Probebühne, auf der Probebühne 4, was dann trotzdem, also ja, also man war sich sehr nah, trotzdem irgendwie. Aber das hat mich so null gestört. Ja, also die beiden waren, wie gesagt, sehr, sehr herzlich und wir haben auch erstmal gesprochen. Ich habe meine Rollen gespielt und habe ich noch ein Liedchen gesungen und ja, dann sind wir sehr, sehr fröhlich irgendwie rausgegangen aus diesem Vorsprechen und dann hat es geklappt.
Wann, wusstest du da schon, dass es geklappt hat oder haben wir gesagt?
Nee, das ist jetzt auch noch eine lustige Sache. Ich hatte dann noch ein weiteres Vorsprechen in Dinkelsbühl, am Landestheater Dinkelsbühl. Ist ja auch nicht gar nicht so weit weg von hier. Das war aber nur für eine Gastproduktion und da bin ich mit meiner Mutter dann hingefahren. Wir haben dann auf einer Raststätte Pause gemacht und dann hat mich Christine Hofer angerufen und hat mir dann mitgeteilt, dass sie mich gerne engagieren möchten.
Also vor dem
Vorsprechen. Genau, vor dem Vorsprechen Dinkelsbühl und dann habe ich in Dinkelsbühl angerufen, habe dann auch schon abgesagt. Ich bin dann nicht mehr hingefahren so zum Vorsprechen, weil ich dann halt mitgeteilt habe, dass ich dann hier jetzt ein Festengagement bekommen habe. Und genau, dann sind wir trotzdem weiter noch Richtung Freising gefahren, zur Familie und also, genau. Und
was ist für dich, wenn du so drüber nachdenkst in diesem Beruf, man merkt es dir an, du liebst diesen Beruf, gibt es für dich Sachen, die unschön sind oder die man ändern müsste oder wo du sagst, das soll ich mal überdacht werden? Also du hast das Vorsprechen angesprochen. Sonst noch?
Naja. Das ist ein weit gefächertes Spielfeld jetzt hier, was man so theatermäßig ändern kann. Naja, also gut, die Arbeitszeiten sind halt so ein Ding, aber da sind wir jetzt ja dran, die GdBA ist dran, was ich sehr, sehr cool finde, aber wir jetzt hier sind ja auch dran, ich glaube, das kann man ja auch sagen, also wir haben ja eigentlich eine 6-Tages-Woche.
Ja.
Eigentlich sieben, wenn man es ganz genau nehmen will, genau. Und wir haben es jetzt aber durchbekommen, dass wir halt eine 5-Tages-Woche Probe haben, wenn man spielen muss, 6-Tages-Woche haben, dass wir halt einen Tag doch dann frei haben, was sehr, sehr gut ist und wo man dann halt auch einmal, ja, weil man muss halt auch irgendwie Zeit haben, andere Dinge zu machen. Ja, Text, man muss Text lernen. Das unterschätzen halt viele.
Ja, so, ne? Absolut, das ist absolut richtig, weil was viele unterschätzen ist, wenn man so nah am Landestheater oder im kleinen Stadttheater auch ist, man geht ja von einer Produktion in die nächste.
Genau.
Hat Freitagspremiere und fängt meistens montags oder dienstags schon wieder an zu proben. Ja. Der neue Regisseur sagt meistens, es wäre schön, wenn der ganze Text schon gelernt wäre. Du hast aber im Prinzip nur diese 3 Tage und musst dann irgendwie während des Probenprozesses lernen und dafür brauchst du Zeit und
auf jeden Fall. Wenn man muss halt nach der Premiere muss man auch erstmal runterfahren.
Absolut,
es ist ja nicht so, dass man nach der Premiere, okay, ja gut, dann gehe ich jetzt hier ans nächste Ding dran, sondern man ist ja trotzdem noch aufgewühlt und auf so, also.
Ja, ne? Voll. Ja, weil jede Produktion auch so einen eigenen Rhythmus hat einfach.
Ne? Ja, total.
Ja, finde ich auch. Ja, und jetzt wird es spannend. Das heißt, wir beginnen diese Saison. Es ist klar, ein Ensemble sucht neue Jobs. Und wenn TheaterleiterInnen jetzt zuhören, Tom Christopher Bühnen kann engagiert werden ab der Saison 2024/2025. Das sollten Sie auf jeden Fall tun. Ein ganz zauberhafter Kollege und musikalisch, das man hier bei Brigitte Bardot hören konnte schon und auf diversen Theaterfesten, wo du, du hast aber keine Musical-Ausbildung, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Nee.
Hast du mal drüber nachgedacht? Oder?
Ich hatte mal drüber nachgedacht, auf eine Musical-Schule zu gehen, aber ich habe mir dann irgendwie selber eingeredet, nee, das mit dem Singen, da bin ich doch nicht der Beste und ich glaube, dann mache ich lieber erst Schauspiel und dann gucke ich mal. Weil man muss ja auch sagen, mit der Schauspielausbildung oder als Schauspieler, da hat man ja auch Gesangsunterricht trotzdem, ja, und kann die Stimme trotzdem weiter ausbauen und so. Und man sagt ja meistens, dass Schauspieler es leichter haben, in eine Musical-Produktion irgendwie mit reinzugehen als Musical-Darsteller in Schauspielproduktion.
Absolut.
Und deswegen habe ich mir das einfach offen gelassen und jetzt habe ich ja das Glück, auch hier musikalische Produktionen spielen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr auf die nächste, die wir hier haben.
Der Sandmann am 16. Dezember ist Premiere.
Genau, richtig, der Sandmann. Und das ist einfach, ich finde, so musikalische Produktionen sind einfach ja auch nochmal was Tolles, wo man einfach ja ganz andere Facetten auch nochmal irgendwie zeigen kann.
Ja, das ist cool. Ich freue mich, dass du es nicht, also dass du Schauspieler geworden bist, und sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht an dieser Stelle mit nur einer musikalischen Produktion miteinander zu tun. Bezahlt wird nicht. Wir haben zwar in Wie es euch gefällt schon miteinander gespielt, also auf der Seite Bühne gestanden, aber wir hatten ja keine Szene gemeinsam.
Ne? Das ist richtig, ja.
Und ich freue mich sehr, dass das jetzt endlich passiert. Bei Bezahlt wird nicht. Am 16. September ist Premiere. Es gibt noch Karten und am 17. September haben wir direkt die zweite Vorstellung. Also, dann hoffe ich, sehen wir uns bei Bezahlt wird nicht. Und ich sage danke, Tom Christopher Bühne.
Danke dir, Thorsten.
Das war Tom Christopher Bühning. Danke nochmal, lieber Tom, für deine Zeit. Und während ich diese Aufnahme hier aufnehme, starten wir gerade in unsere Hauptprobenwoche. Und am kommenden Freitag ist es ja soweit. Aber nicht nur wir haben Premiere mit Bezahlt wird nicht, sondern wie schon angekündigt, auch das Junge Theater feiert Premiere. Und darum gehe ich jetzt ohne Umschweife direkt zu den beiden Theatermacherinnen, Judith Seibert und Delia Baun.
Und bei mir sind die Theatermacherin Judith Seibert und Delia Baun, Schauspielerin am Jungen Theater. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Danke, hallo.
Hallo, danke.
Fangen wir mit Judith an. Judith, dein Stück Eins Leben hat Premiere am 16. September um 15 Uhr im Schweizer Berg. Erzähl ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen? Und
Die Idee ist tatsächlich in Zusammenarbeit mit der Claudia entstanden, also mit Claudia Hoja, die ja die Leitung vom Jungen Theater hat. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne ein Stück für ganz Kleine machen würden, wo eben alles, was ein Leben beinhaltet, drinnen ist. Ne? Und wir wollten aber da eben auch gar nichts aussparen. Und das aber kindgerecht zu machen, da ist eben speziell da Claudia die Idee gekommen, dass das eben vielleicht mit Bewegungen ganz gut zu lösen wäre. Und darüber ist sie eigentlich auch auf mich gekommen. Und ich finde es super. Also ich finde, das Thema ist ja genau das eigentlich, was mich auch die letzten Jahre beschäftigt hat. Wie kann man kindgerecht verpacken, dass eben auch die harten Seiten des Lebens dazugehören und dass man die genauso schätzen muss wie die positiven Seiten. Und ja, so sind wir da eigentlich rangegangen, also an die ganze Geschichte.
Wie hast du gemeint, dass sie bei Bewegung an dich gedacht hat?
Weil ich Tänzerin bin. Also ich mache Kinder- und Jugendtheater, aber eben Tanztheater. Ja. Also das ist mein Schwerpunkt. Und ich komme ursprünglich vom Tanz. Inzwischen eben ein bisschen mehr Theater als Tanz, aber ursprünglich mal rein Tanz.
Ah ja, schön. Ja, schön. Delia, wie ist es für dich? Das ist deine erste Produktion in diesem Jahr. Ja. Alleine? Erzähl ja, ein bisschen.
Genau, das ist tatsächlich meine zweite Produktion ganz alleine. Ist auch spannend. Es ist beides mal das Stück auch für die ganz kleinen Kinder, ab 3 oder ab 4, wo ich dann auch in Kindergärten fahre und ja, da irgendwie mich in dem Raum einfinden muss. So. Es auch ein Stück Entwicklung ist. Also wir haben wie irgendwie überthematisch einfach, worum soll es gehen, und dann sprechen wir natürlich erstmal darüber, was wir eigentlich ausdrücken wollen, und das dann irgendwie in den Körper bringen, ist eigentlich ja eine Übersetzung, die ja super spannend ist und dann auch herausfordernd, nicht direkt den einfachsten Weg oder die erste Idee dann einfach zu vertanzen oder irgendwie plastisch darzustellen, sondern vielleicht ein bisschen länger auszuprobieren und dann abstraktere Bewegungsformen zu finden, ja, oder so, genau.
Schön. Und wie war das für dich jetzt, so wieder so eine, also in so eine Form zu gehen und damit zu arbeiten? Das klingt irgendwie aufregend.
Ja, voll. Es ist auch halt schön, so körperlich aktiv zu sein. Irgendwie regt das auch so die Fantasie an, merke ich. Ja. Und also eine inspirierende Arbeit mit Judith auch, so irgendwie sehr bereichernd. Und ich fand's schön.
Ja, und du kommst ja vom Musical auch, ne?
Genau,
also, ja. Also von daher ist es ja dann noch wieder so, ja, ein bisschen so in die, genau, Tanzrichtung zurück und so.
Ja. Irgendwie zurück, aber auch weiter, weil im Musical doch alles sehr durchchoreografiert ist, mhm, und sehr klare Bewegungen und Linien und Aufstellungen mit vielen Leuten. Und hier ist es halt wieder sehr, ich bin ganz alleine auf der Bühne und es ist sehr frei im Körper und genau, sollten nicht auch nicht nur Tänze sein, sondern ja irgendwie die Geschichte transportieren, ja, weil ich fast gar nichts sage. Also ich habe fast gar keinen Text in dem Stück.
Und wie ist das spielerisch? Ich meine, wenn man sonst spielt und klar, man hält sich an die Inszenierung, aber um die Emotionalität zu kriegen, ist man ja immer im Moment. Mhm. Wenn du jetzt so eine Choreografie hast, also das, dann ist sie gar nicht, würdest du sie gar nicht Choreografie nennen, sondern es ist quasi das, was du sonst sprichst, bewegst du jetzt. Und damit intuitiv in dem Moment dann auch, um in dem Moment zu sein?
Es ist nicht so eins zu eins so übersetzbar, sondern mehr irgendwie wie ein Kapitel oder wie eine Szene eigentlich. Also im Textbuch hat man dann eine Szene, die geht dann vielleicht über ein paar Seiten, und in dieser Szene behandelt man ein Thema, und das, Musik ist ja auch dabei, was mir auch irgendwie eine Atmosphäre gibt im Raum, und halt meine Figur, mit der wir gearbeitet haben, und irgendwie ergibt sich das ganz organisch so. Und es ist dann nicht durchchoreografiert, sondern mehr so immer wieder Punkte, und dazwischen ist auch, sind irgendwie, weiß nicht, 4 Achter in der Musik, wo es eigentlich improvisiert ist oder so.
Ah, spannend.
Und das irgendwie, oder wir haben so einen Moment, wo der so ganz ohne Sicherheitsnetz funktionieren soll, dass ich einfach komplett frei bin und guck, was dann in dem Moment kommt. Und manchmal ist es halt ganz klar gesetzt.
Ja, ja, spannend.
Darf ich dazu noch,
ja,
kurz
was
sagen? Weil also tatsächlich in der Bewegung, also das ist das, womit ich mich ganz viel beschäftigt habe, eben wie verschiedene Stimmungen eben auszudrücken sind irgendwie. Und da gucke ich mir dann eben auch Delia in dem Fall an, was von ihr kommt. Dann haben wir eine Recherche gehabt in Kindergärten, in Pflegeheimen, in Grundschulen, wo ich mir die Bewegungen der Kinder angeschaut habe zu verschiedenen Stimmungen oder auch zum Leben an sich, zu verschiedenen Stofflichkeiten. Und das versuchen wir dann eben auch so mit reinzubringen. Und oft ist es auch so, dass wenn man die Bewegung an sich macht, als Tänzer, Tänzerin, dass man dann eben durch die Recherche, die man gemacht hat und entschieden hat, diese Bewegung bringt mich in diese Stimmung, kommt es dann eben, ja, auch tatsächlich. Also man kann es auch umgekehrt aufrollen. Also sowohl, dass man versucht, eine bestimmte Stimmung in den Tanz reinzubekommen, man kann es aber auch andersrum machen, dass man versucht, Bewegungen zu finden, die einen in eine bestimmte Stimmung reinbringen. Und genau, das haben wir versucht zu machen, und ich finde, das ist uns gut gelungen. Das kann man dann selber beurteilen.
Auf jeden Fall. Die Premiere ist am 16. September um 15 Uhr.
hier im Schweizer Berg. Ich weiß nicht, habt ihr Abendvorstellung von dem Stück? Wahrscheinlich
keine, nein.
Aber, liebe Hörerinnen, hier nochmal der Hinweis, dass Junge Theater Schwaben ist nicht nur ausschließlich für Kinder und Jugendliche. Erwachsene finden genauso die Stoffe und die Möglichkeiten. Und wenn sie die Chance haben, mal einen Tag frei haben oder so, schauen sie sich das an, schauen sie, wann Vorstellungen sind. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Judith, ist das deine erste Arbeit hier in Memmingen?
Ja, tatsächlich ja. Also ich bin hier schon aufgetreten in Memmingen, aber nicht am Landestheater, sondern in der Stadthalle. Okay. genau, aber ja. Genau.
Als Tänzerin dann noch, oder?
Richtig.
Ja, spannend, okay. Okay. Und wie kam die Verbindung zu Claudia?
Weil ich mit einem Stück, was ich in München inszeniert habe, also für mein eigenes Tanztheater, für die freie Szene, bin ich für die Bayerischen Theatertage ausgewählt worden. Und die hätten damals hier stattgefunden. Und da ist der Kontakt zustande gekommen und leider ist halt Corona-bedingt das dann abgesagt worden, aber wir waren dann eben schon im Kontakt.
Das hat trotzdem was gebracht.
Genau.
Schön.
Jetzt bin ich doch da.
Ja, schön. Und wie bist du als Regisseurin, bist du nervös vor der Premiere oder wie?
Oh, unheimlich. Yeah. Also es ist Horror immer, aber... Ja. Das sage ich jetzt nicht, aber es ist immer furchtbar. Also eigene Stücke zu präsentieren, ist immer so ein bisschen nackt ausziehen. Und
ja, voll.
Ja, vor allem, wenn man, ich stelle mir das vor, ich meine, ich bin auch immer nervös vor Premieren irgendwie, also wahnsinnig nervös. Aber wenn man mit Text arbeitet, dann kann man zumindest davon ausgehen, dass die ZuschauerInnen sich irgendwie darauf einlassen. Sie müssen halt zuhören. So. Beim Tanz ist es ja dann nochmal, also kann ich mir vorstellen, dass das mega spannend jetzt ist irgendwie.
Ja, also.
Weil das, glaube ich, in dieser Form hier auch noch nicht gab, oder? Das ist wirklich, in Memmingen gab es das bisher, glaube ich, noch nicht. Das finde ich ganz toll. Ich freue mich da sehr drauf irgendwie. Ja. Was erwarten die ZuschauerInnen denn? Wie kann man das kurz zusammenfassen?
Also ich würde sagen, es wird sehr wild und bunt.
Ja, also frech finde ich auch ein gutes Wort. Meine Figur ist auch so eine ganz quirlige, kein Mensch, einfach ein Wesen. Und ich hoffe, dass es ganz viel verschiedene Farben und Emotionen freigibt, was die Leute, die kommen, die ganz Kleinen und die ganz Großen, irgendwie mitnehmen können oder berührt.
Und es ist immer eine Erfahrung, Delia Braun auf der Bühne zu sehen. Das muss man wirklich mal sagen. Also das ist schon ganz toll. Also ich freue mich sehr und Sie können sich auch freuen, liebe HörerInnen, ab dem 16. September bei uns im Landestheater Schwaben im Schweizer Berg. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dann noch weiter auf gute Proben und toi, toi, toi.
Danke.
Ich bin sicher, das wird ein spannendes Projekt dort im Jungen Theater Eins Leben, die erste Produktion der Spielzeit, und da kommen noch viele weitere. In der nächsten Folge übrigens spreche ich mit der Leiterin des Jungen Theaters, Claudia Heuer, und sie erzählt mir, was in dieser Spielzeit alles so auf dem Programm steht. Und nun freue ich mich, den Regisseur des Stücks Dario Fo bei mir zu haben, und zwar von Bezahlt wird nicht, Premiere am 16. September 2023 um 20 Uhr im Großen Haus. Es wird ein großer Spaß. Ich glaube, so viel können wir an dieser Stelle schon verraten. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat. Also begrüßen Sie mit mir Tobias Sosinka. Ja. Also, ja. So. Ja, wir fangen direkt fröhlich an. Wir sprechen ja auch über eine Komödie. Tobias Sosinka ist bei mir, der Regisseur von Bezahlt wird nicht, von Dario Fo. Die Eröffnungspremiere im Großen Haus am 16.09.2023 am Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo Tobi.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Kurz vor der Hauptprobenwoche nehmen wir dieses Gespräch auf. Bevor wir jetzt zur Produktion kommen, möchte ich kurz noch über dich sprechen, wer du bist und woher du kommst. Und du bist eigentlich Geschäftsführer vom Jungen Theater in Göttingen.
Was kein Kinder- und Jugendtheater ist, wie der Titel vielleicht. Aber kannst du besser erklären.
Ja. Ja, wo fange ich an? Also eigentlich bin ich ja, komme ich aus Potsdam. Ich bin in Potsdam geboren, dann später aber in Dessau aufgewachsen. Und mein erster Beruf hatte überhaupt nichts mit Theater zu tun. Ich war Tischler. Ich habe Tischler gelernt. Und bin dann aber so irgendwie, habe dann später Abitur gemacht. Und dann in dieser Zeit bin ich drauf gestoßen. Ist doch eine tolle Form, das will ich unbedingt machen. Ja, dann ging das über viele Stationen. Und tatsächlich gehen wir jetzt gleich mal zu Göttingen. Bin ich vor 10 Jahren in Göttingen gelandet, zunächst als leitender Dramaturg. Unser Geschäftsführer wurde leider krank und konnte diesen Job nicht weitermachen. Und dann hat man mich gebeten, du kennst dich doch so ein bisschen aus mit Zahlen und so weiter, kannst du das vielleicht vorübergehend mal kurz übernehmen, bis wir jemanden gefunden haben. Das ist nun mittlerweile 6 oder 7 Jahre her und somit bin ich Geschäftsführer des Jungen Theaters in Göttingen. Und tatsächlich ist das Junge Theater in Göttingen, das ist jetzt mittlerweile 65 Jahre gibt es das schon. Das hat sich 1956 in Göttingen gegründet und gab sich den Titel Junges Theater, um zu symbolisieren, nein, wir stehen als junge Generation gegen das alte, verstaubte Stadttheater und so. Das, also es geht um die Diskussion der 50er Jahre. Und tatsächlich hat das Theater da eine tolle Tradition. Die haben in den 50er Jahren die Zeitstücke gemacht. Die haben als zweite Bühne in Deutschland überhaupt Beckett gespielt und so weiter. Ja, und Günter Grass hat damals so Stücke geschrieben. Also das waren die jungen Wilden. So, ja, hat eine lange Tradition. Und das leite ich zusammen mit dem Intendanten Nico Dietrich jetzt eigentlich seit 10 Jahren und mittlerweile eher als Geschäftsführer, also hinter den Kulissen Verträge schreibend, verhandelnd. Und Jahresberichte schreiben und das Budget verwalten.
Ja, das ist, da kommen wir gleich auch mal zu, weil ich habe selten einen Menschen kennengelernt, der so viel Spaß daran hat, mit Zahlen umzugehen. Mit dir irgendwo sitzt, du hast da wirklich Freude dran, das finde ich faszinierend, ich hätte das auch gerne. Aber lass uns ganz kurz an deinen Anfang zurück, also Tischler gelernt, wie bist du auf die Idee gekommen, dass das vielleicht doch der falsche Beruf oder nicht der richtige Weg für dich ist oder wie kam das?
Es war eigentlich so, ich habe Tischler gelernt eigentlich mit einem gewissen Ziel. Ich wollte eigentlich, ich habe immer schon Musik gemacht und so weiter. Und ich wollte eigentlich in den Instrumentenbau oder Orgelbau, das hat mich interessiert, gehen. Und das war damals, also wann war das, Mitte der 80er Jahre, war die Voraussetzung damals, also damals noch DDR, die Voraussetzung, musste die Tischlerausbildung abgeschlossen haben, um in diese Orgelbau Ausbildung aufgenommen zu werden, ja. Und da sind wir eigentlich, ich habe dann vorher schon Musik gemacht, ich habe auch geschrieben und dieses und jenes gemacht und habe mich für Kunst interessiert und als ich die Tischlerlehre abgeschlossen habe, habe ich dann nochmal ein Jahr als Tischler gearbeitet, allerdings am Bauhaus in Dessau, also dem Bauhaus, dem berühmten Bauhaus, das wurde ja in 20er Jahren in Dessau gebaut als Kunsthochschule und da war ich sowas wie ein Modelltischler. Also wir haben Modelle für Ausstellungen gebaut oder haben Plastiken von Oskar Schlemmer nachgebaut und so. Das war eh schon verwandt. Und dann dachte ich, mich interessiert es doch irgendwie. Dann kam auch so dieser Wendemove 89-90 und es gab dann irgendwie die Möglichkeit, sehr einfach, also auf dem Tageskolleg Abitur zu machen und so weiter. Und dann bin ich nach Magdeburg gegangen und machte da Abitur. Bin seltsamerweise an einer Schule gelandet, das Norbertinum in Magdeburg. Und das Norbertinum war bis 89, ja, wir reden hier über die DDR, wo ja Religionen nicht so frei waren, wie man sich das gewöhnlicherweise hier vielleicht aus bayerischer Perspektive vorstellt. Und an dieser Schule wurden bis dato nur sogenannte Spätberufene, also junge Männer, die eine Berufsausbildung hatten, aber dann ein Theologiestudium und Priester werden wollten, katholische Priester, wurden bis dato da ausgebildet. Und diese Schule öffnete sich dann, 90 war das, und ich war dann einer der ersten Jahrgänge, wo auch nicht angehende Priester in diese Schule aufgenommen wurden, auch
plötzlich Frauen. Das führte zu interessanten Verwicklungen innerhalb der Klassen mit den angehenden Priestern und so weiter. Die Schule war noch voll ausgerichtet auf eigentlich ein angehendes Theologiestudium. Also großes Graecum, Latinum, Buff, Schwerpunkt Religionswissenschaft und so. Und somit war ich irgendwie in so einer Zwischenwelt, eigentlich wie so eine Art, na, Klosterschule war es nicht, aber es war sehr interessant. Ja, und dann war ich plötzlich Tischler mit der Altgriechisch und Latein konnte. Ja, und an dieser Schule wurde einmal im Jahr, das machte immer der Mittelkurs, das ging 3 Jahre, der Mittelkurs war das zweite Jahr. Die hatten aber die Aufgabe, ein Theaterstück aufzuführen. Und habe ich da auch mitgemacht. Und da war ich zu diesem Zeitpunkt, warte, lass ich mal ganz kurz rechnen, da war ich 21, 22. Ja. Und der Lateinlehrer, Wolfgang Hradzki, ein Kenner des Theaters, es war auch alles ein bisschen so Feuerzangenbowle. Es waren auch also die Lehrkräfte, es war so, ja, ich weiß noch, die erste Stunde mit Wolfgang Hradzki. Liebe Freunde, ich sage Ihnen eins als erstes in dieser Lateinstunde, Ihre erste Lehrerin. Retten Sie den Genitiv. Ja, also, okay. Und Wolfgang Hradzki brachte auch ein Stück an von Peter Hacks, interessanterweise. Das ist ein ostdeutscher Autor, heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ein großartiger Dramatiker. Und wir hatten das Jahr Entdeckung Amerikas, warte, wie war denn das? 1492 wurde Kolumbus und so weiter. Genau, und es gab ein Stück Kolumbus oder die Weltidee zu Schiffe. Und dieser Lateinlehrer sagte, die Hauptrolle sollte doch der Herr Sosinka spielen. So, und so war ich dann plötzlich drin. Er machte aber keine Regie, das haben wir irgendwie so uns da selbst zusammengefummelt. Und weil ich auf jeder Probe war, fing ich dann an, irgendwie so zu sagen, was die anderen dann am besten machen und wo sie stehen und so. Und so, also es war wirklich ein Zufall, aber ich habe auf der anderen Seite, ich habe dann wirklich Spaß dran gefunden und fand dann, in dem Moment ging mir das auf, dass so alles, was mich bis dahin interessierte, Musik, die Literatur, das Schreiben, das Handwerkliche auch, wir haben das Bühnenbild selbst gebaut und so weiter, dass das irgendwie scheinbar in diesem Theater alle diese Sachen so zusammenfließen. Und dachte, das ist ja perfekt, das will ich auch machen. Ich will jetzt Theater machen, da kann ich mich mit meinem historischen Interesse, mit meinem sprachlichen, literarischen, Musik, Sprache und so, da kann man ja alles auf einmal machen. Und so kam es und dann ging ich es an. Ja. Am Anfang ein bisschen naiv, ging dann nach Berlin, musste da erstmal noch einen Zivildienst machen ging an die Schauspielschule, klopfte da an und sagt, ich will gerne Schauspiel und Regie studieren. Anna Ernst Busch, geht das? Da haben die ja im Büro da erstmal in Hause gelacht, aber hier sind die Bewerbungsbögen, Sie können sich bewerben. Hatte dann auch eine Aufnahmeprüfung als Schauspieler, haben sie gesagt, nee, vielleicht kommen Sie in 2 Jahren nochmal wieder. Ich habe ja noch das mit der Regie. Und dann habe ich da diese ganzen, aber da wurde ich irgendwie auch nicht genommen. Ich habe letztens mit Peter Kleinert, der jetzt den großen Gatsby hier inszeniert, ja. Der war damals Professor an dieser Schule, bei dem hatte ich die Prüfung. Er konnte sich ja nicht mehr an mich erinnern, aber ich sage, ja Peter, du hast mich abgelehnt damals. Ja, das, wenn ich gewusst hätte, wer du bist, dann hätte ich dich doch genommen. Na gut, aber es gab dann einen anderen Weg. Ich habe dann an der Humboldt-Universität Kultur- und Theaterwissenschaft studiert und habe dann sehr schnell angefangen, als Regieassistent zu arbeiten in Berlin an den großen Häusern. Also erst war es am Deutschen Theater eine Assistenz, dann Volksbühne und ging dann an Staatstheater Oldenburg und so ergab sich dann der Weg. Also ich bin dann so den Weg erstmal über die Regieassistenz rein und dann über Häuser wie das Theater Bremen und so dann in die Regie reingewachsen und so ergab es eins das andere. Ja.
Ja, und jetzt sitzt du hier vor mir, hast vor dem Gespräch gesagt, du weißt gar nicht, was du erzählen sollst. Und jetzt hast du schon eine Menge erzählt, das ist doch schön.
Ja.
Ja, das ist wunderbar. Das ist eine schöne Geschichte. Also ich finde toll, dass da muss die erste Berührung mit 21, 22 ja doch sehr einprägsam gewesen sein. Also wenn man dann doch merkt, wie am Theater, es ist ja wirklich so, am Theater kommt alles zusammen und man braucht alle Gewerke und alle Spezialisten, die es da so gibt, um gemeinsam ein Projekt zu machen. Wann war der Punkt, wo du wusstest, du willst nichts anderes mehr machen? War das da schon?
Das war irgendwie so. Also als ich dann zum Zivildienst ging, wusste ich, ich werde jetzt Schauspieler oder Starregisseur. Ja, und dann hatte ich auch noch ein Jahr Zivildienst und dann war ja, das war ja auch toll, das war so 93, 94 in Berlin. Das ging ja ab. Also Thomas Ostermeier hatte damals noch die Baracke am Deutschen Theater, wechselt zur Schaubühne rüber. Am Berliner Ensemble waren die Größen wie Heiner Müller noch vorhanden. An der Volksbühne inszenierte Kastorf und Johann Kresnik. Und es war die Anfang der, die 90er Jahre waren in Berlin eine, so, ich rannte dann auch jeden Abend ins Theater, weil ich gucke und das fand ich alles toll und habe mir wirklich alles angeguckt. Und da war mir das klar, ich will das unbedingt machen.
Ja, und wann war deine erste bezahlte Inszenierung?
Also wann hat man die? Meine erste bezahlte, das ist interessant. Also meine erste Inszenierung habe ich tatsächlich, bin dann erstmal in der Off-Szene so in Berlin eingestiegen, beim Theater Reißverschluss. Nicht zu unterschätzendes Theater, ein tolles Theater. Joachim Stargardt hatte das gegründet schon in 80er Jahren und das war eine Truppe und wir spielten da Frühlingserwachen und ähnliches, aber irgendwie tolle Inszenierung. Und wir lernten ja, es gibt die Gruppe immer noch ist ja länger her, das Tolle war, der Joachim Stargardt war selbst ursprünglich Tänzer und Schauspieler und hat dann aber später auch in 80er Jahren dann schon Regie und Dramaturgie studiert. Und das war so pädagogisch so toll, der hat uns super viel beigebracht. Also es war so eine Mischung zwischen, wir machen hier junge Leute, talentierte Leute, ich stelle euch auf die Bühne und gleichzeitig war das aber irgendwie eine Form von Schauspielunterricht. Ja. Und da habe ich viel gelernt und dann habe ich schon, das war so ein kleines Theater, dann 2 Jahre später, 95, da meine erste Inszenierung gemacht. Die Juden von Lessing. Gilt so ein bisschen als der Vorläufer des Nathan, so könnte man es bezeichnen, aber es ist eine tolle Komödie auch die habe ich dann, habe ich mir die Leute, die da so waren, geschnappt und Joachim sagte, ja klar, mach so. Und dann, das war meine tatsächlich erste Inszenierung, die ich auch nach wie vor sehr mag, weil die auch eine erste mit allen Unbeholfenheiten und so, aber die so ein erster Weg war, ey, tolles Stück, wie geht denn das, wie macht man es und wie so. Und dann, 95, ja, das erste Mal, dass ich wirklich damit Geld verdiente, ich studierte ja dann parallel noch, war dann so 98, 99, das war dann aber als Assistent, ne? Also da habe ich dann...
Und wie hast du den Sprung, der Sprung von Assistenz zu, man kriegt die erste Inszenierung wahrscheinlich in einem Haus, wo du assistiert hast? Oder wie ist das
gewesen? Ja, so war es. Also erstmal bin ich ein bisschen rumgewandert, Staatstheater Oldenburg. Da war es immer das gleiche Prinzip. Ich habe auch in Oldenburg, da waren ja auch so viele Schauspieler und so. Und die Jungen scharten mit den Füßen und sagen, ey, wollen wir nicht mal, was hältst du von Heinrich Heine, Deutschland Wintermärchen als Solo und so. Oh, geil, machen wir. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das im Foyer aufgeführt. Ihr habt ja auch so eine Foyer-Stage und so. Und ein Jahr später hatte ich dann ein Stück von Thomas Brasch, aber im großen Kassenfoyer mit drei Kollegen und so. Man machte so kleine Inszenierungen. Und das wurde dann irgendwie gutiert. Also in Oldenburg hatte ich noch Vertrag, da war ich nur Regieassistent. Ja, da gab es auch noch einen Intendantenwechsel, der sagt, du kannst gerne bleiben. Ich sage aber, ich will ja gerne inszenieren. Ne? Er sagt dann, nee, das wird nächste Spielzeit nichts. Ja, und machst das nur? Ich sage, ja gut, bleibe ich noch so. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und es regnet, in Oldenburg regnet es immer. Und ich schaute aus dem Fenster und da habe ich, Stefan Mettin war der gehende Intendant, Rainer Menneken war der neue, beides tolle Typen. Und ich schrieb ihm dann einen Brief, ich gucke über die verregelten Dächer von Oldenburg und ich muss ihm leider sagen, das wird nichts mit der Assistent. Und dann, wenn ich keine Regie machen kann. Und dann meldete sich aber irgendwie das Theater Bremen, weil die für... ein Weihnachtsmärchen, das war die Schneekönigin, einen Regieassistenten brauchten. Und Klaus Piros war damals Intendant in Bremen und Weihnachtsmärchen hieß damals in der Zeit dort, das war wirklich dicke, fette Oper. Das war richtig, also sie haben aufgefahren, haben gesagt, für die Kinder nur das Beste. Das waren gigantische Produktionen mit Bühnenbild und sowas. Und mit Choreografen, mit musikalischer Leitung, noch mit einem extra Körpertrainer. Das war so ein riesen, riesen Projekt. Irma Paulus hat das damals inszeniert.
2000
und dann. Ja, so das war so in den 2000. Und da rutschte ich so rein als Regieassistent und das war cool, also im großen Theater. Und ich habe dann, Irma hat das inszeniert. Aber diese ganze organisatorische Kram, wann fährt welcher Zug, in welcher Sekunde muss jetzt welcher Tänzer auftreten, dass es ausgeht, dann lass es nicht, bla bla bla. Das Hatte ich ein Händchen für, habe ich gemacht und da, das fanden sie alle so toll. Und dann fragte mich am Ende der Produktion der Joachim Clement, damals Chefdramaturg, jetzt ist er Intendant in Dresden, sagte, du bleibst, ne? Du wirst die Regieassistent, da nur wenn ich inszenieren darf. Ja, machen wir. Und so ergab sich das dann. Ja, dann bin ich halt nach Bremen gegangen und habe dann dort assistiert und dann da auch meine so eine Abschlussinszenierung gemacht, Darkseiten, israelisches Stück. Edna Masia hieß die Autorin, genau, und das war eine deutsche Erstaufführung. Und hatte aber zwischendurch schon das, und so, also, das ist echt manchmal Zufall und es ist schon interessant, wie passiert sowas. Oldenburg rief plötzlich an. Ich war dann so, also ich hatte gerade dieses Weihnachtsmärchen zu Ende und sollte dann ein halbes Jahr später als fester Assistent einsteigen. Und der KBB-Chef rief an und sagte, kannst du Noten lesen? Ja. Hast du schon mal Oper assistiert? Nein. Traust du es dir zu? Ja. Kannst du morgen da sein? Ja. So. Und so. Also fuhr ich von Bremen nach Oldenburg und hab dann Oper inszeniert, aber Fat Peter Grimes von Benjamin Britten in der Inszenierung von Uwe Erik Laufenberg. Und das war wirklich eine ganz, ganz geile Inszenierung. Und ja, mit Uwe verstand ich mich sehr gut. Das war ähnlich kompliziert. Der hat es zu schätzen gewusst, dass er einen Assistenten hat, der das ringsrum im Griff hat und so weiter. Und sagte, ein Jahr später wurde er von Oldenburg angerufen, ob er eine weitere Oper macht. Da wurde Il Trittico von Puccini gemacht. Das sind so drei Einakter, die zusammengehören. Und da rief er an, mache ich nicht alleine, ich mache nur Gianni Schicchi, das ist die Komödie am Ende, das ist auch der Abräumer. Ich bringe zwei Leute mit. Und dann hat er mich gefragt, Tobias, willst du Tabarro inszenieren und noch eine andere junge Kollegin, willst du Su Angelica in der Mitte inszenieren? Und dann haben wir das als Trio sozusagen, diese drei Einakter inszeniert. Das hat auch großen Spaß gemacht. Und dann wurde Uwe-Erik Laufenberg Intendant in Potsdam und sagt, kommst du mit, wirst du mein Hausregisseur. Also es sind aber echt Zufallsketten, wem begegnet man wann, und dass es dann so plötzlich so dann so schnell irgendwie auch so groß wurde, also vom Assistenten, der gerade ein auf der Studiobühne das Drei-Mann-Stück inszeniert, bis hin plötzlich so Hausregisseur. Ja.
Und dann ging
ich, bin dann 2004 hin, da war ich dann 2 Jahre und aber auch fatal. Ich wusste das damals ja nicht einzuschätzen. Sag, na, wenn du schon kommst, dann machst du hier die großen Stücke, ne? Eröffnung Hermannschlacht, ja, machst du, ja, geil, Hermannschlacht, ich mach das, ich Kleist gar nicht. Und so. Das ist natürlich Hammer, ja. Dann ein Vierteljahr später inszenierte ich die Drei-Groschen-Oper und so. Und das, es war, wenn man es jetzt, wenn ich es rückwirkend betrachte, sage ich, war das zu diesem Zeitpunkt in der dichten Folge irgendwie drei Nummern
zu groß,
und die Kragenweite stimmte nicht, ja. Und deswegen, ja, also Hermannschlacht war noch ein Erfolg, dann Drei-Groschen-Oper, da wackelte es schon und irgendwie funktionierte es nicht so ganz. Und wie sagt man diplomatisch, wir haben uns dann einvernehmlich getrennt. Ja, und dann, gut, dann war ich da 2 Jahre in Potsdam und danach ging dann so eine Phase los, dass ich, also bis 2006 war ich da, dass ich dann so als freier Regisseur, haha, frei. Frei heißt ja auch, wo kommt denn die Kohle her? Also ist überhaupt nicht so frei. Also das heißt, ich hatte halt so, man war ja schon eine Weile unterwegs. Ich habe dann in Greifswald inszeniert, ich habe in Kaiserslautern inszeniert und 2006 und 2007 hier schon mal in Memmingen.
Ah.
Ja, Zufall.
Was hast du hier inszeniert?
Das erste war Astoria von Jura Seufer, österreichischer Autor der Zwischenkriegszeit. Eine Komödie, die es in sich hat. Und ein Jahr später Warten auf Godot, Beckett. Ja? Und das kam aber auch wieder zufällig, weil ein Kollege von mir hier inszeniert, ich guckte mir das an und der hat dann mit dem Intendanten geschnackt. Ich wollte am nächsten Tag schon wieder zurückfahren. Sag, du, komm mal zum Intendanten. Ich habe dem von dir erzählt, dass du Regisseur und was du so gemacht hast, so der will dich kennenlernen. Und dann saß ich bei Walter Weyers im Büro und er sagte, kennst du Astoria von Jura Seufer? Ich sage, nee, kenne ich nicht. Sagt, das ist aber eine Bildungslücke. Sag, ja, aber kenne ich nicht. Ich sag, dann habe ich ein bisschen was von mir erzählt. Ich sag, das würde dich interessieren. Lies mal das Stück und ruf mich Montag mal an. Und dann habe ich das Stück gelesen und dachte, irre. Sag, ja, würde ich gerne machen. Und dann komm, probier's aus. Ne? Also es war bei Walter Weyers echt so ganz unkompliziert. Er hatte halt, man hat sich unterhalten und ungesehen, er hatte nie was von mir gesehen, sagte, komm her. mach mir das Stück und so. Und dann war ich ein Jahr später nochmal hier. Und so, und das war die Zeit. Dann habe ich hier zweimal inszeniert, da war ich in Kaiserslautern und Greifswald und Stralsund und wo. Ach wo, dann turnte man so rum und ging dann 2011, glaube ich, war es, 2011. Ja, da war ich ja dann auch schon 41, ja, mein Gott. Aber da ging ich dann nach Celle, dort wurde gerade ein Dramaturg gesucht und die damals leitende Dramaturgin ging auch sehr bald und dann übernahm ich da die Rolle des leitenden Dramaturgen für 3-4 Jahre und von da ging es dann nach Göttingen.
Und jetzt bist du wieder in Memmingen.
Jetzt bin ich wieder in Memmingen.
Inszenierst Dario Fos wunderbare sozialkritische Komödie, Bezahlt wird nicht, Eröffnungspremiere. Wie fühlst du dich denn so kurz vor der Premiere? Bist du nervös? Bist du nervöser? Bist du nervös vor der Premiere?
Also direkt vor der Premiere, am Premierentag, bin ich, äußert sich meine Nervosität, ich nenne das immer Vorpremierendepression. Ich fahre da so total runter und bin so ganz apathisch. Also ich zittere nicht, ich habe keinen hohen Blutdruck, ich habe keinen hohen Puls, ich werde so ganz apathisch. So. Und jetzt ist ja gerade eine spannende Phase, also wir sind jetzt so in den Proben, also jetzt eigentlich ziemlich genau eine Woche ist die Premiere und heute haben wir noch die letzte Szenen nochmal neu organisiert und so, das ist noch nicht so hundertprozentig fertig, aber irgendwie sind wir jetzt an so einem Stand, jetzt ist alles mal da. Und jetzt freue ich mich jetzt eher auf die letzte Woche, letzte Probe, wenn wir jetzt in Durchläufe gehen, wenn man das überprüft und jeder Einzelne auf der Bühne, ich kann ja dann eher als Regisseur nur noch bedingt was tun. Ich kann nochmal draußen sagen, das verstehe ich jetzt nicht oder das erschließt sich mir nicht oder wäre es nicht besser, wenn. Aber jetzt geht es ja darum, dass das Ensemble, also fünf auf der Bühne, irgendwie sich in das Stück nehmen und ihre Rollen erobern und so. Und das und dieser Prozess ist jetzt schon spannend. Man hat sowieso, es ist so fertig gebacken, das Haus ist eigentlich fertig, aber jetzt kommt so die Feininstallation, die Farbe und ja. die Inneneinrichtung und sowas dazu. Nö, also ja, ich bin da gerade nicht nervös, ich freue mich eher. Aber es ist immer spannend, man weiß ja nie, was am Ende rauskommt. Das ist wirklich auch verrückt. Ja. Man inszeniert ja in einen leeren Saal hinein immer. Auch für Schauspielerinnen total blöd. Du spielst eigentlich in einen leeren Saal. Da sitzt nur ein Regisseur, der hat es so oft gesehen, der lacht doch nicht mehr an den Pointen und so. Und der Hauptvorgang im Theater ist ja nun mal der zwischen Bühne und Zuschauerraum. Und der löst sich eben erst ein bei der Premiere, aber somit bleibt es eben doch spannend.
Ja. Bist du ein Regisseur, der reingeht, sich die Premiere anguckt, oder bist du einer, der draußen bleibt?
Das halte ich mal so.
Okay.
Und ich sag's vorher keinem.
Na, deswegen bin ich mal gespannt, was am Samstag passiert. Warum glaubst du, wäre es gut, wenn die HörerInnen sich eine Karte holen für Bezahlt wird nicht? Was erwartet sie?
Also erstmal ist es ein Stück, das gehört praktisch zum Kanon. Das ist in den 70er Jahren geschrieben, Mitte der 70er Jahre. Dario Fo und Frank Arame darf man nicht vergessen, als Duo, war ein italienisches Theaterpaar, die viele, viele, viele Stücke gemacht haben, aber auch immer in ihrer Zeit sehr engagiert, ich würde es jetzt mal engagiert beschreiben, für die gesellschaftlichen Zustände, was ist es? Ja? In dem einen Stück geht es um Kinder, Küche, Kirche, die Rolle der Frau in dem Stück, was wir machen, Bezahlt wird nicht. Was ist denn mit den Lohnabhängigen, die wir fast alle sind, Menschen, und was ist denn, wenn Krisen entstehen und plötzlich Preise ansteigen, aber mein Lohn nicht reicht, und wenn plötzlich in einer Familie jemand arbeitslos wird, wie geht es dann weiter? Und das ist dann die große Kunst von Dario Fo und Frank Arame gewesen, das in einer super Komödie zu verpacken, aber mit aller Ernsthaftigkeit und kritischen Betrachtung, wo ist denn Gerechtigkeit, gibt es Gerechtigkeit, wie müssten wir uns als Gesellschaft denn organisieren, wie sollten wir uns in Krisen verhalten. Allein schon deswegen lohnt sich, dieses Stück anzugucken, weil das einfach ein Stück ist, das muss man mal mindestens einmal im Leben gesehen haben. Und wenn man jetzt hier im Umkreis von 50 Kilometern sofort nicht nur ein Ticket kaufen, die Fahrkarte oder das 49-Euro-Ticket nutzen, ja, nachhaltig und zügig, ja, man kommt ja hier regionalverkehrsmäßig sehr schnell überall hin, auch nach Memmingen, Und was soll ich sagen? Ja, also ja, deswegen kommen. Und du fragst jetzt sicher auch, jetzt soll ich noch ganz toll konzeptionell, was an unserer Inszenierung ganz besonders ist. Das weiß ich gar nicht. Wir haben, ich sag's mal so, ich hab mir, das ist aber auch, das hat sich über das Leben, über die Phasen so entwickelt, ja. Ich habe auch gerne mal Stücke komplett auseinandergeschraubt und komplett auf den Kopf gestellt und gegen den Strich gelesen und so, wie das nennt, so aus der Tradition des Regietheaters, Herr von Frank Castorf, da war ich begeistert. Frank Castorf, muss mich Frank Castorf inszenieren, muss alles ganz anders machen. Nee, mittlerweile interessiert mich gerade bei solchen Stücken, die es schon so lange gibt und die so immer funktioniert haben, interessiert mich jetzt eher eine andere Perspektive. Warum und wie funktioniert das? Ja, und das interessiert mich jetzt bei der Arbeit. Das heißt also, in dem Sinne sind wir irgendwie sehr werktreu. Wir sind ganz, ganz, ganz dicht. Wir haben ein paar Sätze gestrichen, wir haben ein paar Formulierungen umformuliert, aber weil sie sich heute sonst vielleicht dem Zuschauer nicht erschließen würden oder so. Aber ja, das ist das Stück, wie die haben das ja 30 Jahre gespielt, hoch und runter, und haben es dann auch wieder umgeschrieben und haben dann gemerkt, ach, die Pointe funktioniert nicht, ach, jetzt machen wir ein bisschen anders. Ja. Und dann, wir haben so eine Fassung aus von den 2000ern, die hat doch Dario Fo kurz vor seinem Tod autorisiert. So, das ist so, und das haben die 30 Jahre gespielt, dieses Stück. Und dann muss ja irgendwas dran sein. Ja. Ja. Und das macht Spaß, das herauszufinden. Oder warum finden wir es sich, warum finde ich das nicht witzig? Ja? Ich habe Thorsten Hammer einen Strich vorgeschlagen, die Szene ist zu lang, da ist so eine Passage, da quatscht der, warum der Sargdeckel eine Wiege ist, glaubt und ihr sowieso keiner. Ein Aufstand auf der Probe und seine Kollegin sprang so, nein, diese Stelle ist die witzigste. Ich habe nicht dran geglaubt, wir haben den Strich wieder aufgemacht und sagen, dann spielt das mal. Was macht er? Thorsten Hammer spielt die Szene. Und plötzlich ist das total witzig. Also hat Dario Fo doch recht gehabt. Oder Thorsten Hammer. Ja, und, ja, genau.
Aber das muss ich auch so sagen, also das spricht ja auch wahnsinnig für dich, weil ich habe gar nicht damit gerechnet, dass dieser Strich mal wieder aufgemacht wird. Aber das finde ich wirklich ganz toll, hat mich auch sehr gefreut. Das mal so. Ja, jetzt ist es soweit, eine Woche noch. Jetzt bin ich selbst involviert, darum, was sollen wir sagen? Also kommt vorbei, schaut euch Bezahlt wirklich an, Premiere am 16. September 2023 im Großen Haus. Und die Abschlussfrage stelle ich jedem Gast. Tobi, warum machst du diesen Beruf?
Weil, tatsächlich, das ist die Frage, ich habe den Weg angefangen mit großer Begeisterung und ich ist dann mal zwischendurch mal mühselig und ist es überhaupt das Richtige? Aber ich kann mir kaum was anderes mehr vorstellen.
Dankeschön. Danke für deine Zeit.
Bitte.
Danke, Tobias Susinka. Es war eine tolle, oder ist noch eine tolle Arbeit mit dir. Ich hoffe, liebe HörerInnen, Sie haben am Ende dann den Spaß, den wir uns wünschen, wenn wir dieses Stück probieren und dabei uns vorstellen, wie Sie darauf reagieren. Damit sind wir jetzt am Ende dieser neuen Folge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, es hat Ihnen gefallen. Feedback können Sie gerne immer geben unter dem jeweiligen Podcast auf Instagram unter Vorhang auf oder Sie schreiben mir eine E-Mail an info@thorstenhamer.de, Thorsten mit TH und Hamer mit einem M, also Hamer. Ja, wie bereits angekündigt, es hat sich viel getan bei uns im Theater. Die Interimsintendanz von Christine Hofer und Alexander May wird nicht verlängert. Es gibt eine neue Intendantin, die ihren Dienst dann ab der Spielzeit 24/25 antritt, Sarah Kors. Und dort gibt es viele personelle Änderungen. Wir werden sicherlich in den nächsten Folgen darüber nochmal im Einzelnen berichten. Und Alexander May hat uns verlassen, leider aus persönlichen Gründen. Somit ist Christine Hofer für die letzte Saison alleinige Intendantin hier bei uns in Memmingen. Und wir sind wirklich sehr gespannt auf diese letzte Spielzeit. Ich finde persönlich, es ist ein toller Spielplan, den wir da Ihnen präsentieren können. Und ich hoffe, Sie haben am Ende dann auch sehr viel Spaß und freuen sich auf die Produktion. Und ja, ich würde gerne wissen von Ihnen und würde mich freuen, wenn da einige von Ihnen mitmachen würden, auf welche Produktion freuen Sie sich eigentlich am meisten? Und vielleicht haben Sie so eine Begründung. Das würde mich freuen, einfach mal zu wissen. Und ja, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Ich sage danke. Schön, dass Sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal bei Vorhang auf, dem Theaterpodcast. Thank you.